Am Mikrofon Andreas Bormann, Ihnen einen schönen guten Abend. Wir reden heute Abend über Kriege und wir fragen, wie und ob diese denn verhindert werden können. Sie haben das in den Nachrichten alle verfolgt. In Syrien sterben Menschen, die Täter sind bekannt, dennoch geschieht nichts. Das Sterben dort dauert an. Syriens Machthaber Assad soll Giftgas eingesetzt haben und der amerikanische Präsident Donald Trump hat einen Vergeltungsangriff befohlen und zerstört wurde ein Luftwaffenstützpunkt. Dies alles geschieht vor den Augen der Welt, vor den Augen eines Sicherheitsrates der UNO und dies geschieht alles trotz eines Völkerrechts. Wir fragen heute Abend, welche Macht hat die UNO und der Sicherheitsrat und wer hört noch auf die Vereinten Nationen oder sind zunehmend Alleingänge von Nationen zu erwarten? Es herrscht Krieg und es gibt ein Völkerrecht. Was verbietet dieses Völkerrecht? Halten Sie, das ist die Frage an Sie, dieses Völkerrecht eigentlich für wirksam? Dann können Sie uns bereits jetzt anrufen 08000 441777 oder im Laufe unserer Debatte, denn wir reden bis 21 Uhr mit unseren Gästen und dann haben Sie das Wort ab 21.05 Uhr. Aber wie gesagt, Sie können jetzt schon anrufen und wir rufen Sie dann zurück und diskutieren nach den Nachrichten mit Ihnen. 08000 441777. Aktuell in New York ist es so, dass der Sicherheitsrat im Moment tagt und debattiert und Kai Clement ist unser Korrespondent in New York. Herr Clement, was dringt da nach draußen? Was wissen Sie?
Ja, es sind sogar zwei Sitzungen heute im Sicherheitsrat. Die eine war heute Vormittag, Ortszeit hier in New York. Da hat Staffan de Mistura, das ist der UN-Sondergesandte für Syrien, noch einmal gebrieft und erklärt, was bedeutet es eigentlich für den Friedensprozess, die Gespräche in Genf, wenn in Syrien Chemiewaffen explodieren, wenn die USA mit einem Raketenangriff reagieren. Und das Ergebnis war erwartungsgemäß düster. Natürlich belastet es diesen ohnehin mehr als brüchigen Friedensprozess. Und in einer Stunde wird der Sicherheitsrat zum zweiten Mal tagen, in einer halben Stunde, heißt es richtiger, um 15 Uhr unserer Zeit hier in New York kommt er noch einmal zusammen. Die USA, Frankreich und Großbritannien haben eine Resolution vorgelegt, mit der sie auf diesen mutmaßlichen Chemiewaffenangriff reagieren wollen. Eine Resolution, die ganz ähnlich klingt wie die vergangene Woche. Und schon da hat Russland gesagt, da werden wir nicht mitmachen. Die ist einseitig antisyrisch. Die Resolution verlangt im Wesentlichen Zugang zu Luftwaffenstützpunkten, Aufklärung von der Assad-Regierung über Flugpläne des Militärs. Und das ist für Russland einseitig antisyrisch. Sie haben schon 7-mal mit einem Veto auf Syrien-Resolutionen reagiert. Es könnte sein, dass es in einer halben Stunde das 8. gibt.
Wenn man die Nachrichten verfolgt, eben die Tagesschau geguckt hat, so ist aus Moskau zu hören, dass Putin aber eine Aufklärung auch von sich aus wünscht und fordert. Widerspricht das dem nicht?
Das kann dem widersprechen. Das ist jetzt, da beginnen schon die Interpretationsfragen, denn es gibt Aufklärungsgruppen, gleich zwei, die in Syrien im Einsatz sind. Die eine ist eingesetzt von der Organisation zum Verbot von Chemiewaffen, OPCW. Da gibt es eine sogenannte Fact-Finding-Mission, die ist damit beauftragt, herauszufinden, wann werden Chemiewaffen in Syrien wo eingesetzt. Aber sie stellt nicht die Frage nach dem, wer ist der Täter, wer hat es gemacht. Und das war schon ein langer und schwerer Prozess im Sicherheitsrat, sich darauf zu einigen, aber so absurd es klingen mag, nein, wir wollen auch das wissen. Und es ist eine zweite Untersuchungsgruppe eingesetzt worden, die das nun gemeinschaftlich von UN und dieser Organisation zum Verbot von Chemiewaffen untersuchen soll und auch erste Ergebnisse vorgelegt hat. Die haben Russland aber nicht gepasst, denn da ist dreimal die syrische Regierung auf der Anklagebank. So kann man also aus russischer Seite sagen, sollen die doch erstmal, die alle schon beauftragt sind, ihren Job machen. Aus Sicht der anderen Länder heißt es, deren Auftrag sollte man dringend noch etwas mehr Nachhalt verleihen.
Gut, über die Resolution wird in einer halben Stunde circa abgestimmt und wir bleiben dann dabei und hören, was das Ergebnis sein wird. Wir reden heute Abend im Themenabend über das Thema, hört noch jemand auf die Vereinten Nationen, auf die UNO? Welche Wirkung hat das Völkerrecht und welche Rolle hat auch das Völkerrecht im Syrien-Konflikt? Mitreden wird auch Dr. Michael Broska, er ist wissenschaftlicher Direktor am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Guten Abend, Herr Broska.
Ehemaliger Direktor. Ehemaliger. Seit kurzem in Ruhestand.
Trotzdem sind Sie der Mann für die Sache. Wenn ich Sie ganz präzise frage, ist dieser von Donald Trump, dieser Vergeltungsangriff mit den Raketen, ist der eigentlich rechtlich gestützt oder ist der verstößt er gegen das Völkerrecht? Was sagen Sie als Sicherheitsforscher?
Also er verstößt gegen das, was in der UN-Charta vorgeschrieben ist zur Anwendung von Gewalt. Es gibt einen Paragraphen in der UN-Charta, der es verbietet, Gewalt zu benutzen, außer wenn dies durch den Sicherheitsrat genehmigt worden ist oder in Selbstverteidigung geschieht. Beides kann man eigentlich in diesem Fall nicht sagen. Andererseits gibt es natürlich das Verbot von Chemiewaffen schon seit vielen Jahrzehnten, an das sich ja nun vermutlich, so würde ich es auch vermuten jedenfalls, die syrische Regierung nicht gehalten hat. Und diese Norm, dieses internationale Recht muss natürlich irgendwie auch mit einer Durchsetzungsmacht verbunden sein, um wirksam zu sein. Mhm. Und insofern ist es aus meiner Sicht zwar völkerrechtlich oder wieder das Völkerrecht gewesen, was die Amerikaner dort gemacht haben, aber andererseits durchaus eben auch nachvollziehbar. Es wäre besser gewesen, die Amerikaner hätten es nicht sofort gemacht, sondern hätten versucht, mehr Informationen zu bekommen und mehr auch wirklich über den Einsatz dieser Chemiewaffen zu wissen. Und sie hätten zumindest versucht, eine internationale Koalition zu schmieden, erst im Sicherheitsrat und wenn das nicht funktioniert, dann vielleicht auch in der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
Das Wort, was wir ja auch gehört haben, ist nachvollziehbar. Ist denn so ein Wort eigentlich gestattet, wenn es um Recht geht, das Wort nachvollziehbar?
Ja, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich denke mal, dass es einen Unterschied gibt zwischen nationalem Recht und Völkerrecht. Mhm. Das nationale Recht ist ja in sehr großem Maße Recht, was niedergeschrieben ist und hinter dem auch eine Durchsetzungsmacht steht in der Form von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten. Alles das ist im Bereich des Völkerrechts sehr schwach ausgeprägt. Es gibt zwar auch Gerichte, es gibt den Internationalen Völkerrechtsgerichtshof, es gibt den Internationalen Strafgerichtshof, aber diese werden nur tätig in bestimmten Fällen. Und ansonsten ist es eben so, dass es viel Unrecht in der Welt gibt, was nicht geahndet wird. Und insofern ist das Völkerrecht eben sehr viel stärker abhängig davon, was die Staaten tun, als das, was jetzt in so Grundlagendokumenten wie der UN-Charta niedergeschrieben ist. Und es gibt eben viele Fälle, in denen Staaten sagen, wir nehmen Maßnahmen vor, um bestimmte Normen oder auch bestimmte Interessen durchzusetzen.
Roderich Kiesewetter, Sie sind Obmann für Außenpolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Guten Abend, Herr Kiesewetter.
Schönen guten Abend.
Herr Kiesewetter, das Wort nachvollziehbar ist auch das Wort der Kanzlerin. Sagen Sie uns noch mal kurz, heißt das, die Kanzlerin, sprich die Regierung, heißt diesen Raketeneinsatz von Trump gut oder ist sie dagegen?
Ja, das Wort nachvollziehbar sagt natürlich, dass man verstehen kann, warum die Amerikaner es machen. Ich glaube nicht, dass es eine eindeutige Befürwortung seitens der Bundesregierung gibt, denn ein Punkt wurde ja bisher nicht geleistet. Das ist, wem ist dieser Giftgasanschlag zuzurechnen? Die Amerikaner stellen fest, sie hätten Nachrichten darüber, aber zum Beispiel wir Abgeordnete haben da bisher keinen Zugang zu. Und wir sollten sehr vorsichtig sein, denn dieser Syrien-Konflikt verdeutlicht ja geradezu den Bedeutungsverlust internationaler Organisationen. Und sollte dann das tatsächlich auf der Grundlage falscher Informationen beruhen oder auf der Grundlage nicht nachvollziehbarer Informationen, dann würde das noch mehr zum Bedeutungsverlust der Vereinten Nationen beitragen. Deswegen bin ich da vielleicht etwas vorsichtiger als die Bundeskanzlerin. Ich kann es zwar nachvollziehen, aber ich hätte mir sehr stark gewünscht, dass erst einmal aufgeklärt wird, wo das hergekommen ist und wer das eingesetzt hat. Und es ist nicht eindeutig klar, dass das Assad war.
Kai Clement in New York, ist das denn die Hauptfrage auch in der UNO, dass man erst einmal die Schuldfrage klären muss, bevor man überhaupt irgendwelche anderen Resolutionen auf den Tisch legt?
Ja, das ist auf jeden Fall so, aber der Vorwurf der Russen in die Runde, sie sind ja da relativ alleine, vielleicht noch mit China und Bolivien an der Seite, der lautet, ihr wollt im Grunde eine Aufklärung per Resolution verlangen, habt aber doch den Täter aus eurer Sicht schon längst benannt, nämlich die Regierung von Assad. Die USA sagen ja, so wie es Herr Kiesewetter gerade angesprochen hat, es gebe dafür Belege. Heute Vormittag in der Sitzung des Sicherheitsrates hat auch der britische UN-Botschafter Matthew Rycroft Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, Geheimdienstexperten des Landes hätten Proben von dem Anschlagsort bekommen. Die belegten den Einsatz des Nervenkampfstoffes Sarin oder eines Ähnlichen. Und für ihn sei damit auch belegt, dass Assad hinter den Taten stehe. Warum das für ihn belegt ist, hat er nicht erklärt. Und das ist ein bisschen das Dilemma, in dem die UN sind. Einerseits ergebnisoffen zu ermitteln, andererseits ist sich die westliche Welt zumindest relativ einig zu sagen, es war Assad. Und so sieht dann Russland alle Resolutionen immer einseitig gegen ihn formuliert.
Stellen wir die Schuldfrage mal zurück, Herr Broska. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Gibt es eine klare Antwort darauf, wann ist es völkerrechtlich eigentlich gestattet, das zu tun, was Trump getan hat?
Also es ist eindeutig dann gestattet, wenn es durch den Sicherheitsrat autorisiert worden ist. Der Sicherheitsrat hat das Recht nach Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen, wenn eine Bedrohung des internationalen Friedens oder internationalen Sicherheit vorliegt, die Anwendung militärischer Gewalt zu gestatten. Und dann steht es im Grunde genommen jedem Staat frei, diese Autorisierung umzusetzen. Das ist der klare Fall, der ja auch durchaus gelegentlich schon vorgekommen ist, nicht sehr häufig, aber denken wir an etwa den Irak 1990, wo der Sicherheitsrat das so beschlossen hatte. Der andere Fall ist der Selbstverteidigung. Und das ist natürlich auch manchmal sehr klar, wieder zurück 1990, als Kuwait damals vom Irak angegriffen worden war, hatte Kuwait das Recht auf Selbstverteidigung und konnte sich dann auch Alliierte suchen. Dieses Recht ist nicht nur ein individuelles Recht, sondern auch ein kollektives Recht. Das heißt, der angegriffene Staat kann eben dann sich Verbündete suchen. Etwas komplizierter ist es im Bereich des internationalen Terrorismus. Die Amerikaner haben ja dieses Recht auf Selbstverteidigung auch nach dem 11. September 2001 für sich in Anspruch genommen und argumentiert, dass eben die Angriffe auf die was das World Trade Center und das Pentagon, Angriffe waren von außen durch eine quasi militärische Macht und deswegen das Selbstverteidigungsrecht greifen würde, und haben das dann unter George W. Bush zumindest ausgedehnt, ja, auf den Krieg gegen den Terror weltweit, sodass man überall in der Welt, wo eben Gruppen, die mit Al-Qaida verbunden waren, dann aus amerikanischer Sicht angreifen konnte. Das ist eine Position, die meisten Völkerrechtler nicht teilen, also die das Selbstverteidigungsrecht nicht so weit ausgedehnt sehen wollen.
So, dann müssen wir etwas Aufklärungsarbeit leisten, was diesen Sicherheitsrat angeht. Kai Clement, da gibt es 5-ständige Mitglieder, USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien, und 10 Nichtständige, die immer wieder in einem gewissen Rhythmus gewählt werden. Wann ist denn eine Mehrheit zustande gekommen? Wann wird eine Resolution auf den Weg gebracht?
Der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist das sogenannte Vetorecht, das so eigentlich in der Charta nicht formuliert ist, aber ein Schutz sozusagen der 5 ständigen Mitglieder davor, überstimmt zu werden. Das heißt, einerseits braucht es die Mehrheit der Stimmen, andererseits braucht es die Zustimmung aller Vetomächte, so muss man es richtig formulieren. Und das bedeutet, sollte eines der 5 ständigen Mitglieder, die Sie gerade genannt haben, nicht mit Ja stimmen, sondern explizit mit Nein. Eine Enthaltung wäre noch denkbar, dann könnte die Resolution durchgehen. Aber wird explizit mit Nein gestimmt, dann reicht ein einziges Nein und die Resolution ist zu Fall gebracht. Das ist eine sehr privilegierte Position dieser ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat. Sie schützt sie vor in gewisser Weise aus ihrer Sicht Übergriffen und sie bildet die Machtverhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg ab. Und da haben sich eben diese Mächte eine sozusagen VIP-Position im Sicherheitsrat gesichert.
Herr Kiesewetter, als Obmann und Politiker in dieser Runde der CDU, CSU, heißt das nicht aber, wenn eine Macht dieser 4-5-ständigen Mitglieder, sprich USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien, Nein sagt, dass man eigentlich in der Weltlage mit gar keinem einstimmigen Ja rechnen kann?
Gut, wir hatten ja im Bereich Libyen die Enthaltung gehabt von China und Russland. Es gab also schon andere Fälle. Es gibt aber auch die Möglichkeit einer Resolution der Vollversammlung, die Legitimation schaffen könnte. Beispiel, Präzedenzfall ist der Koreakrieg 1950, aber das ist natürlich weit hergeholt. Und wo ich ein sehr starker Anhänger von bin, die Kriterien für die Responsibility to Protect, also die Schutzverantwortung aufgreifen, das war die Initiative von Kofi Annan, kommt eben auch hier wieder die Rolle des Weltsicherheitsrats in Frage. Und ich denke, wir müssten das schon modifizieren auf Dauer, weil es ja auch darum geht, dass die Vollversammlung möglicherweise das eine oder andere auch lösen kann, wie damals im Koreakrieg. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Entscheidend ist ja, was ist das politische Ziel der Amerikaner? Die Amerikaner haben sich damit auf die diplomatische und auch militärische Bühne zurückgebracht nach dem Vakuum der letzten Jahre. Und die Amerikaner haben erreicht, dass jetzt wieder stärker verhandelt wird. Und sie haben ein Ziel ausgewählt, das weit ab von Siedlungen war. Trotzdem legitimiert es nicht einen Bruch des Völkerrechts, das ist mir schon klar. Aber vielleicht kommt dadurch politische Bewegung in den gesamten Prozess.
Lassen Sie uns nochmal bei dem Vetorecht bleiben, Herr Kiesewetter. Ich hatte Sie gefragt, wenn es dieses Vetorecht gibt und einer sagt Nein, ist dann überhaupt, nochmal meine Frage, eine Bewegung möglich? Denn wenn man sich die Kräftekonstellation anguckt, allein USA, China, Russland, wir nehmen Frankreich und Großbritannien mal raus, da hebt doch einer immer die Hand und sagt Nein.
Der Ausnahmefall war, wie ich ansprach, schon Libyen. Aber Ich glaube, das zeigt ja geradezu das Dilemma, dass eine Nachkriegsordnung inzwischen 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges in dieser Weise überholt ist, aber nicht aus sich heraus reformfähig ist. Weder werden Großbritannien noch Frankreich ihren Sitz aufgeben zugunsten einer EU, noch werden auf Dauer andere Länder wie Indien oder so von dem Weltsicherheitsrat fernzuhalten sein. Also es wird in den nächsten Jahren zu einem Reformdruck kommen, denn ansonsten wird es auf Dauer zu keiner Lösung kommen und es wird die Weltgemeinschaft letztlich ersetzt werden, also die UNO wird ersetzt werden wieder durch eine Koalition von Staaten, die sich außerhalb des Rechts der Vereinten Nationen stellen, Russland, China und wohl auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das schwächt die Vereinten Nationen und schwächt auch den Westen.
Kommen wir nochmal zurück auf den Raketenangriff der Amerikaner. Herr Broska, wie ist das denn, wenn Sie sich diesen Raketenangriff anschauen? Ist das ein Alleingang der USA, völlig vorbei am Völkerrecht und auch völlig vorbei am Sicherheitsrat?
Es ist völlig vorbei am Sicherheitsrat. Wie gesagt, ich würde das nicht jetzt nur sehen unter der Frage des Rechts der Anwendung von Gewalt, sondern auch unter dem Aspekt, wie bestimmte vereinbarte Regeln, in diesem Fall das Verbot des Einsatzes von Chemiewaffen, international umgesetzt werden können.
Heißt das denn, es gibt in Ihren Augen einen Einsatz von Chemiewaffen und dann gilt das, was der ständige Sicherheitsrat eigentlich tut und dann gilt Völkerrecht nicht mehr, weil es so grausam ist?
Nein, ich würde das eher sehen, dass es eine wirkliche, ein wirklicher, wie soll man sagen, ein Dilemma ist, dass es eben, wie Sie es schon eingangs eben beschrieben haben, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist, ja nicht das Ende der Durchsetzung von Recht sein kann, dass das eigentlich nicht vereinbar ist mit auch unseren Vorstellungen, dass ja die Welt irgendwie letztendlich doch nach Regeln sich organisieren sollen und dann eben wir einen Sicherheitsrat haben, der in dieser Art und Weise blockiert werden kann. Wie gesagt, ich bin auch nicht der Meinung, dass das, was Trump jetzt gemacht hat, nämlich einen Schlag, einen Militärschlag anzuordnen, richtig ist, sondern man muss eben nachdenken und die Amerikaner hätten die Chance gehabt, hier auch in diesem Fall, wie in anderen Fällen auch, hier Vorreiter zu sein, wie man dieses Problem, dieses Dilemma zumindest mildern kann, indem man zum Beispiel eben breitere Koalitionen bildet, indem man wirklich mehr versucht, multilaterale Entscheidungen herbeizuführen und nicht wieder eben zurückzufallen in die Welt, wo der Stärkste versucht, das Recht alleine durchzusetzen.
Aber bleiben wir mal bei der Realität. Wir reden ganz viel über hätte und könnte. Kai Clement, wenn wir das so hören, der Sicherheitsrat, der UNO-Sicherheitsrat, fünf ständige Mitglieder mit dem Vetorecht, ist das nicht ein zahnloser Tiger, wenn man sich in Assads Rolle versetzt? Der wird sich doch sagen, die können gar nicht, die werden nichts gegen mich beschließen, weil einer, nämlich Russland, wird die Hand heben.
So ist das über die vergangenen 6 Jahre gewesen. 7 Vetos in 6 Jahren, immer wieder Russlands schützende Hand über dem Verbündeten Assad. Es gab einige Gegenbeispiele, wo der Sicherheitsrat sich dennoch auch in der Syrien-Frage zur Einstimmigkeit durchringen konnte. Zum Beispiel dabei eben die vorhin von mir angesprochene Untersuchungsgruppe zu beauftragen mit der Frage danach, wer ist der Täter, wer steht hinter den Chemiewaffenangriffen. 9 sollten dezidiert untersucht werden und diese Untersuchungsgruppe hat in 3 Fällen nachweisen können. Es war die syrische Regierung, die Chemiewaffen gegen ihre eigene Bevölkerung eingesetzt hat. In einem Fall hat sie nachgewiesen, dass es die Terrormiliz Islamischer Staat war. Die anderen Fälle sind nicht abschließend geklärt worden. Mhm. Aber dann ging das Dilemma wieder los. Dann hat Russland gesagt, diese Ergebnisse sind für uns nicht stichhaltig. Wir tragen die nicht mit, denn mittragen hätte bedeutet, Sanktionen gegen Assad zu verhängen.
Roderich Kiesewetter, wenn wir uns mal die Entscheidungen dieses Sicherheitsrats angucken und wir gehen mal in der Geschichte zurück. Und ich zitiere mal, was der Sicherheitsrat eigentlich tun soll. Er trägt die Hauptverantwortung für, jetzt kommen die Worte, die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Dann ist doch, wenn wir an andere Kriegsschauplätze, die zurückliegen, denken, da nicht viel passiert. Stichwort Bosnien, Stichwort Ruanda.
Ja, das sieht ja auch Ruanda, das Beispiel für die Schutzverantwortung, was ja Kofi Annan dann dazu bewegt hat, 1994. Dass die internationale Gemeinschaft eingreifen muss, wenn es zu ganz schweren Menschenrechtsverletzungen kommt. Ein anderes Beispiel war Kosovo 1999, wo zwar die Gewalt verurteilt wurde, aber eben auch der Weltsicherheitsrat gelähmt war und dann die NATO das nachträglich durch den VN-Sicherheitsrat legitimiert hat. Das war damals 1999 die berühmte Resolution 1244. Aber das sind alles Ausnahmen und Wichtig ist doch gerade für uns Europäer, dass die internationalen Regeln und das internationale Handeln regelbasiert verlaufen sollte. Und das tut es eben de facto nicht, weil der Weltsicherheitsrat gelähmt ist. Also aus dem Dilemma kommen wir nur heraus, wenn es dort qualifizierte Mehrheiten geben wird. Das heißt, wenn ein Veto eingelegt wird, dass das nicht zählt, sondern vielleicht ab zwei Vetos der Großmächte dort, also der P5. Aber wenn wir das nicht modifizieren, und das kann nur der Weltsicherheitsrat selber modifizieren, dann werden wir dauerhaft in dem Dilemma sein und wir werden unterschiedliche Interpretationen der Auslegung von VN-Sicherheitsratsresolutionen haben.
Aber das heißt doch, dass das Sterben weitergeht und der Sicherheitsrat das, was ihm eigentlich auf die Fahne geschrieben wurde, nämlich die Wahrung des Weltfriedens, dass er da keine Macht hat.
Ja, Sie beschreiben die Wirklichkeit, wie sie ist, und da beginnt auch Politik. Deswegen möchte ich nochmal zum Ausgangspunkt zurück. Herr Boske hat es ja auch angedeutet, Herr Clement auch. Das ist die Frage, wer hat das eigentlich gemacht? Wenn dieser Giftgasangriff nicht vom Assad-Regime gemacht wurde, bedeutet das eine neue Dimension im Terrorismus. Dann hat entweder al-Nusra oder hat IS diese Mittel. Und das bedeutet eine ganz andere Gefährdung für unsere Sicherheit, aber auch die Sicherheit Israels. Deswegen müssen wir hier äußerst vorsichtig sein. Und dazu kommt auch noch, dass wir bei den Eingriffen in Syrien natürlich auch internationale geopolitische Verwerfungen haben. Wir sehen natürlich Syrien sehr stark unter dem Einfluss des Iran. Und Iran ist alles andere als ein Garant der Sicherheit Israels. Er gefährdet die Sicherheit Israels. Und insofern sind wir dann auch Partei und legen unsere Resolutionen oder die Resolution der Vereinten Nationen so aus, dass sie unseren sicherheitspolitischen Interessen entsprechen. Das ist dann Realpolitik.
Gut, bleiben wir nochmal bei den beiden Worten, die Sie erwähnt haben, Herr Kiesewetter. Es muss regelbasiert sein und der Sicherheitsrat ist gelähmt. Herr Broska, wenn man das Wort gelähmt mal nimmt und man versetzt sich in die Rolle von Donald Trump, hat er einfach entschieden, der Sicherheitsrat ist mir eigentlich egal. Ich gehe vor die Presse und sage, ich habe Babyfotos gesehen und mit diesen Babyfotos begründe ich diesen Einsatz. Sprich, er hat emotional argumentiert.
Sicherlich hat Herr Trump keine sehr hohe Meinung von den Vereinten Nationen. Und insofern glaube ich schon, dass wenn jemand in seinem Beraterkreis überhaupt erwähnt hat, dass es ja im Völkerrecht eigentlich nicht gestattet ist, so eine einseitige militärische Maßnahme zu machen, dass er darauf nicht viel gegeben hat. Andererseits fand ich aber hochinteressant, wie Herr Trump diesen Militärschlag begründet hat. Nämlich einerseits mit dem, was Sie gesagt haben, dass er gesagt hat, da werden Babys getötet und das kann man doch nicht hinnehmen. Andererseits aber auch sehr stark darauf abgehoben hat, dass eben hier Chemiewaffen eingesetzt worden sind und dass es die Aufgabe der Vereinigten Staaten wäre, überall in der Welt diese Norm des Chemiewaffenverbots durchzusetzen. Also dieses Regelbasierte war jedenfalls als Argumentation auch bei Herrn Trump da. Das ist ja was, was wir auch bei den Amerikanern in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben. Sie haben sehr häufig einseitig agiert, auch gegen das Völkerrecht, auch wenn wir an Irak 2003 denken etwa, aber immer versucht, das auch mit völkerrechtlichen Argumenten zu unterlegen, die etwas an den Haaren herbeigezogen waren, manchmal aber häufig auch durchaus fundiert waren. Also insofern, das Völkerrecht ist nicht völlig irrelevant, auch für Herrn Trump, auch für die vorherigen US-Administrationen. Aber letztendlich sehen sie sich dann doch eben als eine Nation, die aufgrund ihrer Stärke dann häufig eben sich nicht darum kümmern muss, wie die Beschlusslage ist.
Lassen Sie mich das kurz fassen. Das heißt, die spielen Polizei an dem regelbasierten Sicherheitsrat vorbei?
Ja, sie sind jedenfalls nicht, sie ignorieren das nicht, was eben im Völkerrecht durchaus auch festgehalten ist, aber sehen eben sehr viel häufiger, als glaube ich wir in Europa, in Deutschland das sehen, eine Notwendigkeit, dann aus diesem Regelsystem heraus zu gehen, aus eigenen Interessen, aber wie Sie würden wahrscheinlich argumentieren, um letztendlich dann doch wieder dieses Regelsystem zu erhalten.
Kai Clement, wie wird das eigentlich in der UNO und im Sicherheitsrat aufgenommen? Ich nenne es mal so den Alleingang des amerikanischen Präsidenten.
Ja, was mich betrifft, muss ich sagen, ich finde, dass der UN-Generalsekretär sich geradezu auffällig, unauffällig verhalten hat die vergangenen Tage. Er hat sich zu dieser enormen Zuspitzung der Krise in Syrien nur sehr zurückhaltend und auch nur schriftlich geäußert. Er ist in den bisher 4 Sitzungen des Sicherheitsrates, die es allein seit vergangenem Mittwoch gegeben hat, kein einziges Mal dabei gewesen. Er ist nicht vor die Presse getreten. Er hat kurze Erklärungen abgegeben, sich doch bitte zu mäßigen, sich an das Völkerrecht zu halten. Das war im Grunde alles. Das wirkt für mich erst einmal sehr schwach, muss man aber auch lesen vor dem Hintergrund im Grunde der Drohungen der US-Regierung zu sagen, wir wollen extrem kürzen bei den Vereinten Nationen, wir wollen alle Blauhelm-Missionen überprüfen und wir sind sehr unzufrieden mit der Arbeit der Vereinten Nationen, was, Klammer auf, dann auch wieder eine interessante Bemerkung ist, denn jetzt, wenn wir hier die Vereinten Nationen so viel schelten und den Sicherheitsrat, muss man ja sagen, es ist ja keine eigene Größe, da sitzen ja die Amerikaner mit drin, sie haben einen sehr privilegierten Sitz im Sicherheitsrat, sie haben auch ein Vetorecht. Sie müssten eigentlich das machen, was heute ja auch passiert. Gespräche direkt in Moskau zum Beispiel mit der russischen Regierung und das dann wieder in den Sicherheitsrat bringen, zu sagen, oh, wir sind da blockiert, es geht nicht mehr weiter, wie schade. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Mhm.
Herr Klement, ich schaue mal auf die Uhr. Bei Ihnen ist es jetzt 5:03, 14:55 und um 15 Uhr gibt es wohl eine Abstimmung im Sicherheitsrat. Deshalb würde ich sagen, Sie machen sich auf den Weg und wenn Sie etwas gehört haben, melden Sie sich nach den Nachrichten bei uns wieder und wir wissen dann, wer da für die Resolution bzw. dagegen gestimmt hat. Einverstanden?
Sehr gerne, danke schön.
Gut, bis nachher. Wir waren noch bei dem Thema, Politik wird gemacht aus dem Gefühl und aus der Betroffenheit. So tritt jedenfalls Donald Trump vor die Presse. Roderich Kiesewetter, wie gefährlich ist das, wenn man politische Beschlüsse, Beschlüsse, die zum Beispiel mit einem Raketenangriff zu tun haben, emotional unterfüttert und emotional argumentiert?
Gut, offensichtlich ist Trump ja auch ein bisschen im innenpolitischen Druck gestanden und hat sicherlich versucht, mit so einer emotionalen Botschaft Sympathien zu schaffen. Und das, glaube ich, kann man ihm schon zurechnen, dass er in diese Richtung argumentieren wollte.
Halten Sie das für legitim?
Aber das halte ich nicht für legitim, zumal er nicht den Nachweis erbracht hat, dass es von Assad gekommen ist und auch Assad kein Rational hat, dort Chemiewaffen einzusetzen. Das ist ja gerade die Krux an der ganzen Geschichte. Und wir sollten sehr vorsichtig sein mit solchen emotionalen Botschaften. Wenn Trump gesagt hätte, wir starten eine diplomatische Offensive und wir wollen Assad aus dem Amt drängen und wir zeigen, dass wir das können, indem wir eine Flugbasis auswählen und diese dann zerstören, dann wäre das sehr klare Realpolitik gewesen, die auch einen Bruch des Völkerrechts beinhaltet hätte. Aber das wäre weniger verbrämt gewesen und wäre zumindest realistischer. Mhm. Und das vermisse ich, zumal wir ja in der Vergangenheit, in den letzten 120 Tagen, Trump ja eher ein erratisches Vorgehen, das aufgefangen wurde von den eher vernünftigen Politikern Tillerson und Mattis beobachtet haben. Deswegen setze ich auch sehr stark jetzt auf den Besuch von Tillerson bei Putin und Lavrov und vielleicht ergeben sich daraus entsprechende Bewegungen. Wir müssen ja auch daran denken, dass beide Staaten, Russland und USA, in Einflusszonen denken und es deshalb auch darauf ankommt, wie geht es mit Syrien künftig weiter und Russland wird auf keinen Fall unter Gesichtsverlust diese Region verlassen, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass Russland länger in der Region bleiben wird und müssen uns da ins Benehmen setzen, wohlwissend, dass Assad Völkermord an der eigenen Bevölkerung begangen hat und dass Putin mit der Destabilisierung der Ukraine ja den Weltfrieden auch gefährdet hat seit 2014. Also wir dürfen hier nicht nur USA kritisch betrachten, sondern müssen die negative Rolle von Russland, Iran und Assad genauso diskutieren.
Sicher, aber ich war bei dem Punkt, wie wird politisch entschieden und wie wird diplomatisch argumentiert, wenn es um den Einsatz von Kriegswaffen geht. Wie ist das aus Ihrer Sicht, Herr Broska, wenn Sie mal zurückschauen und sich die Kriege anschauen, die Sie als sicherheitswissenschaftlicher Direktor verfolgt haben? Ist es so, dass Kriege zunehmend emotional argumentiert werden gegenüber den Menschen auf der Welt oder wird es rational argumentiert?
Es ist so, dass sehr viel häufiger es eine Rolle spielt, wie denn die Beteiligung an Kriegen bei der Bevölkerung ankommt. Das ist, ein Kollege hat dieser Tage erinnert, früher ein CNN-Effekt genannt worden, geht zurück auf das amerikanische Eingreifen in Somalia 1992, wo es auch viele Bilder gab von hungernden Menschen und das dazu geführt hat, dass dann damals die US-Regierung dort auch militärisch eingegriffen hat. Also das, wie kommt es an, wenn man militärisch eingreift, ist wichtig, weil natürlich wir häufig Personen haben an der Spitze, die wiedergewählt werden wollen, die sehr darauf achten wollen, wie kommt denn ihr Handeln bei der Bevölkerung an? Das ist deutlich mehr geworden. Das hat viel zu tun mit unserer Medienwelt, damit das eben alles, was auf der Welt passiert, überall in der Welt auch wahrgenommen wird.
Für wie gefährlich halten Sie das, wenn Politiker unter dieser Maßgabe, wie kommt es, wie komme ich an, Entscheidungen treffen?
Ja, es ist ein Problem, weil natürlich dann rationale Entscheidungen häufig, die vielleicht zu weniger Krieg und mehr Frieden führen werden, unter die Räder geraten. Andererseits ist es natürlich schon so, dass die Bevölkerung häufig auch ein stärkeres Gefühl hat dafür, wo Menschen sterben, wo Unrecht geschieht, als vielleicht nur in Kategorien von interessendenkenden Politiker.
Da sind zwei Wörter, die Sie betreffen, die uns nämlich jetzt zuhören. Einerseits, was ist Ihr Gefühl, wenn Sie an den Raketenangriff der Amerikaner denken? Ist das ein hilfreiches Mittel in Syrien, sagen wir mal, das zu, in Anführungsstrichen, zu rächen, was dort passiert ist? Und das Zweite, wie kommt es bei Ihnen an? Wie erleben Sie diese Entscheidung? Wie kommen die Bilder bei Ihnen an? Denken Sie, das muss jetzt mal sein? Oder glauben Sie, das ist der falsche Weg? 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Und wir hören uns nach den Nachrichten um 8:55 wieder. Bis dahin. Mikrofon Andreas Burmann. Wir fragen heute Abend, hört noch jemand auf die Vereinten Nationen? Dahinter stehen die Begriffe Vereinte Nationen, Sicherheitsrat und auch das Völkerrecht. Und wir reden natürlich darüber, weil es diesen Raketenangriff gab von Seiten der Amerikaner auf syrische Einrichtungen der Luftwaffe. Und wir haben einmal gefragt auf der Straße, beziehungsweise Silvia Buckel hat gefragt, halten Sie diesen Raketenangriff der USA eigentlich für richtig?
Ich würde sagen, auf der einen Seite ist das richtig irgendwo, dass man da mal eingreift. Auf der anderen Seite sage ich mir, haben die das Recht einfach dazu, sich einzumischen in die Angelegenheiten eines fremden Landes, dass sie das so im Alleingang eben machen, dass man nicht das abspricht.
Ich finde es schwierig, dass angegriffen wird in einem Land, welches die USA ja nicht direkt angegriffen hat. Es ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass Kinder Opfer sind oder dass Leute da getötet werden und so. Man fragt sich, warum jetzt eigentlich? Die Wahl der Mittel, Giftgas, das ist jetzt vielleicht ein Novum, aber es ist ja jetzt keine Neuigkeit, dass da barbarische Zustände sind.
Auf jeden Fall finde ich es richtig. Weil er endlich mal was tut und mit viel Demokratie wird da nichts mehr passieren. Geredet wurde immerhin sehr viel und ja, jetzt muss mal irgendwas kommen.
Prinzipiell finde ich nicht richtig, was passiert. Krieg ist niemals richtig. Und wer blickt durch diese ganze Geschichte? Wer ist schuldig, wer nicht? Ich denke, wir sind ein bisschen schuldig allesamt. Ich frage mich immer, wer hat diese Giftgas verkauft?
Also zurzeit Welt ist eine sehr schwierige Situation und in jedem Moment es gibt so viele Konflikte mit so großen Ländern und ich habe Angst ein bisschen.
Sie sollen sich endlich aus dem Osten zurückziehen. Das sind für mich alles geostrategische Kriegsspiele. Da sterben arme Menschen und einer schiebt den anderen in die Schuhe. So geht das nicht. Für mich hat das ganze System versagt.
Stimmen gesammelt von Silvia Buckel und die Frage an Sie, was glauben Sie, welche Macht hat der Sicherheitsrat, der UN-Sicherheitsrat und inwieweit wird eigentlich noch auf das Völkerrecht Rücksicht genommen, wenn es darum geht, militärisch sich einzumischen? Wir haben eben gehört in den Stimmen, hat der eigentlich das Recht dazu? Er ist gemeint, Donald Trump. Ganz schlicht die Frage an Sie, Herr Broska, als Direktor, ehemaliger Direktor Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg, hat er das Recht dazu, wenn wir unterscheiden zwischen moralisch und dem juristischen Recht?
Nein, juristisch hat er das Recht nicht, denn die UN-Charta legt ganz klar fest, dass militärische Gewalt nur eingesetzt werden kann, wenn entweder der Sicherheitsrat das genehmigt oder es Selbstverteidigung ist, was selbst Donald Trump jetzt in diesem Fall nicht behauptet hat. Also insofern, das Recht ist eindeutig so, dass es nicht zu diesem Militärschlag hätte kommen dürfen.
Mhm. Herr Kiesewetter, Sie sind der Obmann für Außenpolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Warum hört man eigentlich aus Politikermund unserer Regierung nicht, dass der amerikanische Präsident gegen Recht verstoßen hat?
Also zunächst mal gibt es ja noch einen dritten Punkt, das ist die auf Einladung eines entsprechenden Landes, darauf beruft sich ja Russland, dass Assad ihn Russland eingeladen hätte. Nun, zunächst einmal, glaube ich, liegt es ganz arg auch daran, dass wir ein Interesse haben, dass Bewegung in die Lage kommt. Und der sehr begrenzte Militärschlag von Trump bringt sicherlich Bewegung in die gesamte Diskussion. Aber jetzt zu Trump vorzuwerfen, dass er Völkerrechtsbruch begeht, bei den schwersten Völkerrechtsverletzungen, die Assad gegenüber der eigenen Bevölkerung begeht, das wäre dann schon arg hohnlachend, wenn man über Ursache und Wirkung spricht.
Also Sie wiegen das gegeneinander auf?
Ich wiege das gegeneinander auf, weil hier aus meiner Sicht auch politische Interessen eine Rolle spielen. Mhm. Ich verurteile den Bruch des Völkerrechts durch so einen Einsatz, das ist klar. Aber hier ist Ursache und Wirkung eine andere. Hier geht es darum, dass Bewegung reinkommt. Assad hat seine Bevölkerung bombardiert, nicht die Amerikaner und in Teilen auch nicht die Russen, sondern es war Assad, von dem Gewalt ausgegangen ist. Das darf man nicht vergessen. In dem Jahr 2010, 2011 durch Unterdrückung auch von Freiheitsdemonstrationen oder Demonstrationen von Eltern, deren Kinder in Gefängnissen waren. Aber das Entscheidende ist, dass wir in den Jahren 2011 bis heute keinen politischen Prozess in Bewegung gebracht haben, der Assad in die Schranken verwiesen hat. Wir haben zwar einen politischen Prozess, der irgendwann einmal greift, wenn Waffenstillstand herrscht. Das ist ja verhandelt worden in Genf. Aber das Entscheidende ist doch, dass die Amerikaner sich aus der Region zurückgezogen haben und erst Bewegung in Syrien gekommen ist, als Russland militärisch eingegriffen hat. Das war ja der eigentliche Auslöser Oktober 2015. Und erst da ist man wieder in Diskussion, um etwas zu lösen. Bis dahin haben wir doch alle nur zugeschaut.
Gut, wenn wir jetzt mal das Aufwägen nochmal nehmen, was Sie auch eben beschrieben haben. Wie sieht man das sicherheitspolitisch? Aufwägen bedeutet doch, kann doch bedeuten, dass es eine endlose Gewaltspirale gibt.
In der Tat, das sollte ja eigentlich das Recht verhindern, indem es klare Regeln setzt. Andererseits ist es, da würde ich Herrn Kiesewetter auch recht geben, eben ein Problem, dass das Völkerrecht darauf setzt, dass sich alle daran halten oder zumindest dann, wenn sich einer nicht dran hält, es dann auch Mechanismen gibt, die funktionieren, um dann diese Partei, die sich nicht an das Völkerrecht gehalten hat, dafür zu bestrafen oder daran zu hindern, das fortzusetzen. Und das funktioniert eben nicht. Mhm. Und deswegen ist es in der Tat ein Dilemma, dass wir zwar ein Völkerrecht haben, aber wenn sich eine Partei nicht dran hält, es eben keine, häufig jedenfalls, keine effektive Umsetzung gibt, um dieses Recht durchzusetzen. Und deswegen durchaus eben leider Gottes es manchmal nachvollziehbar ist, wenn dann das auch ohne dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das genehmigt hat, Gewalt angewendet wird. Wobei ich dann eben, und ich glaube, Herr Kiesewetter würde mir da zustimmen, es vorziehe, wenn das jetzt nicht einfach die stärkste Macht der Welt macht, sondern sie versucht dafür, eine Koalition von Staaten zu finden, um eben nicht den Eindruck zu erwecken, dass hier die Macht des Stärksten zählt und nicht eben es um die Durchsetzung von Recht geht, was eben dann nicht durch den Sicherheitsrat selber, der das eigentlich tun sollte, garantiert wird.
Gerd Lindemann,
ich würde das gerne ergänzen.
Ja, ergänzen Sie bitte. Ja, natürlich.
Ja, gerne. Hier schlägt jetzt eigentlich die Stunde der Europäischen Union. Die Europäische Union hat lange zugeschaut, hat viele Flüchtlinge aufgenommen aus der Region, etwa 2 Millionen. Und die Europäische Union wäre gut beraten, die USA auf die regelbasierte internationale Ordnung hinzuweisen. Und die Europäische Union kann das, denn aus der EU heraus kam mit Merkel und Hollande das Minsker Abkommen, um wenigstens den Ukraine-Prozess einigermaßen auf rechtliche Grundlage zu stellen, was ja gelungen ist, liegt an beiden Seiten. Und der andere Punkt ist eben, dass die Amerikaner erkennen, dass sie in der Europäischen Union einen Partner haben, der eben noch auf die regelbasierte Ordnung setzt. Mhm. Und die Europäer müssen ihre Interessen wahrnehmen. Wenn wir es nicht tun, werden wir noch mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen. Hier muss die europäische Stimme vernehmbarer werden. Gut. Durch Mogherini oder durch Merkel und andere.
Herr Kiesewetter, ich verspreche Ihnen, wir werden nachher noch über die Europäische Union sprechen, denn es gibt ja vielleicht auch die Idee, dass die Europäische Union ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats sein könnte, wenn man da eine Reform denkt. Aber ich würde das gerne nochmal zurückstellen, weil Herr Lindemann aus Kiel ist am Telefon. Guten Abend, Herr Lindemann.
Schönen guten Abend.
Sie haben das Wort, ja.
Ja, ich würde ganz gerne mal auf das Thema kommen, UN und das absolute Vetorecht. Ja. Es ist für mich sehr schwer zu verstehen, warum damals ein Vetorecht für diese 5 Staaten, China, Großbritannien, Frankreich, Russland und die USA eingeführt worden ist und eines dieser Länder immer wieder das Ganze blockieren kann. Da muss ja ein politischer Wille hintergestanden haben. Und die Frage wäre, wie weit ist eigentlich die UNO da bereit, eine Reform anzustoßen, dass dieses Vetorecht geändert wird?
Fragen wir erstmal, Herr Lindemann, historisch, wie ist das zu erklären, dass es dieses Vetorecht damals gab, Herr Boska?
es war im Grunde genommen schon ein großer Fortschritt gegenüber dem, was vorher war. Es war ja der Zweite Weltkrieg, davor gab es den Völkerbund, dass man gesagt hat, Gewaltanwendung soll nicht mehr erlaubt sein, außer wenn es durch eine internationale Organisation genehmigt wird, in diesem Fall den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Aber die damals großen Mächte, das waren vor allen Dingen die Sowjetunion und die USA, Frankreich, Großbritannien spielten keine große Rolle, China war damals ja selber noch im Bürgerkrieg, aber vor allen Dingen die Sowjetunion und die USA haben gesagt, das soll für uns aber nicht gelten. Vor allen Dingen soll es nicht gelten für den Fall, dass wir möglicherweise dann in eine Konfrontation gegeneinander geraten, sondern wir wollen in dem Verhältnis untereinander, unter den ganz Großen, wollen wir das direkt regeln und wollen jetzt nicht andere Nationen daran beteiligt haben. Also es war sozusagen eine Idee, dass die ganz Großen Sonderrechte haben müssen und wahrscheinlich selbst die USA, aber vor allem die Sowjetunion, dem ganzen Konzept der Vereinten Nationen nicht zugestimmt hätten, wenn nicht für diese ganz Großen eben dieses Spezialrecht im Sicherheitsrat festgeschrieben worden wäre.
Was heißt das denn für heute, wenn wir das jetzt mal auf den heutigen Tag beziehen? Wo ist das Problem, das, was Sie sich damals auf die Fahnen geschrieben haben? Was ist das Problem daran heute?
Es gibt zwei große Probleme. Das eine Problem ist, dass die meisten Konflikte ja nicht Konflikte zwischen den Großmächten, ursprünglich jedenfalls sind, zwischen den großen Mächten, sondern eher Bürgerkriege oder kleinere Kriege, in die sich dann die Großen einmischen. Und das heißt, dass wir andere Arten von Kriegen haben, als damals sich eigentlich diejenigen, die die Vereinten Nationen als Konzept entwickelt haben, gedacht haben. Traditionell im Völkerrecht sind Kriege eigentlich nur oder bewaffnete Auseinandersetzungen, die zwischen Staaten und innerhalb der Staaten, was wir Bürgerkriege nennen, dafür ist die UN eigentlich gar nicht vorgesehen gewesen. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass es eben heutzutage gar nicht mehr widerspiegelt, die wirklichen Machtverhältnisse, was im Sicherheitsrat durch die großen Mächte vertreten ist. Das heißt, ganze Kontinente wie Afrika sind ja gar nicht vertreten. Südamerika hat keinen Vertreter. Ein Land wie Indien ist nicht drin. Und insofern ist es so, dass jetzt wir im Grunde genommen Mächte im Sicherheitsrat haben, die zum Teil gar nicht mehr diese große Rolle spielen. Andererseits andere große Mächte im Sicherheitsrat nicht vertreten sind.
Herr Lindemann, Sie haben nach einer Reform gefragt. Haben Sie denn eine Idee, was anders sein müsste?
Ja gut, also ich sehe das Problem ja hauptsächlich darin, dass alles das, was in der UN gemacht wird, quasi gerichtlich nicht umgesetzt werden kann. Und da müsste eigentlich etwas passieren, dass man also, wie gesagt, einmal dieses Vetorecht ändert und auf der anderen Seite natürlich den europäischen bzw. den Gerichtshof, den internationalen Gerichtshof so weit stärkt, dass er wirklich eingreifen kann und dass die Urteile, die dort gesprochen werden, auch wirklich umgesetzt wird. Was hilft uns denn ein Gerichtshof, der Urteile spricht, wo die einzelnen Staaten aber sich überhaupt nicht dran halten?
Gut, lassen wir den internationalen Gerichtshof mal außen vor und kümmern uns nochmal um den UN-Sicherheitsrat. Roderich Kiesewetter als Obmann der Außenpolitik der CDU-CSU. Wenn wir über Reform reden, welchen Vorschlag hätten Sie, was müsste anders werden, damit dieser UN-Sicherheitsrat tatsächlich wieder eine Instanz ist, die politisch wirkt?
Also es wären zwei oder drei Vorschläge. Erstmal muss es ein qualifiziertes Vetorecht geben, dass nicht durch eine Vetostimme alles blockiert ist.
Was heißt qualifiziertes Vetorecht? Was heißt das?
Qualifiziert heißt, dass es wenigstens zwei oder drei Vetostimmen bedarf. Das muss man aber dann auch nochmal austarieren. Der zweite Punkt ist die Repräsentanz der Kontinente. Wäre sehr wichtig. Und der dritte Punkt ist, ob man nicht auch Unterorganisationen, wie zum Beispiel die EU, die Afrikanische Union oder andere Bereiche aufnimmt in den Weltsicherheitsrat. Das wäre auch sinnvoll. Die EU alleine wäre, glaube ich, wäre ein zu großes Sonderrecht. Aber wenn man über andere Organisationen nachdenkt, die Afrikanische Union, vielleicht auch die ein oder andere asiatische Organisation, das muss man natürlich daran knüpfen, wie legitimiert sind diese Organisationen. Sie müssen dann bestimmten Standards entsprechen. Aber das wäre auch ein Bereich, um das auf eine breitere Grundlage zu stellen und das nationalstaatliche Denken, was ja vorrangig auch in sehr engen Interessenssphären stattfindet, etwas einzudämmen.
Herr Broska, nun ist es ja so, dass da fünf beieinander sitzen und Sie wissen, Sie haben immer ein Vetorecht. Das heißt doch, Sie haben dafür gesorgt, uns kann man nicht reformieren, oder?
Das ist in der Tat das große Problem, dass jede Reform des Sicherheitsrats eben auch von dem Vetorecht sozusagen unterliegt. Insofern die Reformbestrebungen, die es ja immer wieder gegeben hat, auch was die Frage des Vetorechts angeht, qualifiziertes Vetorecht oder zumindest eine Begründungspflicht. Das war ja auch mal ein Vorschlag, dass man sagt, dass man nicht einfach nur ein Veto einlegen kann, sondern auch begründen muss, damit dann vielleicht auch so eine gewisse Bindung durch vorheriges Veto oder vorherige Zustimmung für dann neue Entscheidungen entsteht. Alles das haben die Vetomächte immer wieder abgebügelt, die eben sich nicht in ihren Rechten einschränken lassen wollen. Ich sehe zu dem, was Herr Kiesewetter gesagt hat, auch noch die Möglichkeit, stärker auf diese Resolution zurückzukommen, diese Form der Resolution, die eben der Vollversammlung mehr Rechte gibt. Es ist ja so, der Sicherheitsrat hat zwar die Hauptverantwortung für den internationalen Frieden, internationale Sicherheit, aber es steht auch in der Charta der Vereinten Nationen, dass wenn der Sicherheitsrat seine Aufgaben nicht wahrnimmt, dann auch die Generalversammlung aktiv werden kann. Sie kann jetzt nicht Gewalt autorisieren. Das ist eigentlich ein Privileg des Sicherheitsrats, aber sie kann zumindest verurteilen und zum Beispiel auch in gewissem Umfang dann damit eine Rechtfertigung, eine stärkere Rechtfertigung von Gewaltanwendung einzelner Staaten liefern, als es der Fall ist, wenn diese einfach nur Gewalt anwenden. Diese Art von Resolution hat es immer wieder gegeben, nicht häufig. Aber natürlich ist das etwas, wo die großen Mächte, und zwar gemeinsam, die Amerikaner, die Russen und die Chinesen, total dagegen sind und deswegen es immer wieder versuchen zu verhindern, dass dies passiert.
Also das heißt, die 10 ständigen Mitglieder können da zwar symbolisch etwas sagen, aber es wirkt nicht.
Ja, sie haben natürlich, wie man zum Beispiel gesehen hat, vor dem Irakkrieg 2003 eine Bedeutung, weil es ja nicht nur das Vetorecht gibt, sondern es muss ja auch eine Mehrheit im Sicherheitsrat für einen Beschluss vorliegen. Das heißt, wenn man keine Mehrheit hat, dann braucht ja auch keiner ein Veto einlegen. Also das war ja 2003, damals bevor die Amerikaner im Irak eingegriffen haben, der Fall, dass sie noch nicht mal eine Mehrheit hatten und deswegen dann eben gar nicht in der Lage waren, auch ohne ein Veto eines Staates sich auf den Sicherheitsrat zu berufen.
Welche politische Instanz könnte denn dieses Fünferbündnis, die sich miteinander schützen können durch ihr Vetorecht, welches politische Instanz könnte das knacken, aufbrechen?
Das ist eben sehr schwierig, weil diese 5 ja nicht nur alleine stehen, sondern jeweils auch sehr viele Freunde, Klienten, Staaten haben, die eng mit ihnen zusammenarbeiten. Deswegen ist es eben auch so schwierig immer, wenn Versuche gemacht worden sind, die Vollversammlung stärker ins Spiel zu bringen, weil in der Vollversammlung dann natürlich viele Staaten, und wir gehören ja auch dazu, wir sind halt mit den Amerikanern verbündet. Und wenn die Amerikaner sagen, lasst die Finger von Versuchen, die Vollversammlung stärker ins Spiel zu bringen, machen wir das natürlich auch. Es ist eben nicht so einfach, dieses Fünferbündnis aufzubrechen, weil es eben nicht nur diese 5 Staaten sind, sondern weil die viele andere Staaten auch mitvertreten und deren Interessen dann auch gebündelt haben.
Erwin Schudaska, guten Abend, Herr Schudaska in Leer.
Ja, einen schönen guten Abend, ja.
Fragen Sie, sagen Sie.
Also, ja, ich hatte ja mit Ihrer Kollegin, erstmal schönen Dank, dass ich hier teilnehmen darf. Es ist Folgendes, ich habe durch Zufall im Autoradio vorhin Ihre Sendung, den Anfang gehört, jetzt bin ich zu Hause, komme gerade aus dem Nahen Osten zurück, 2 Wochen Reise, 2,5 Wochen, war sogar in Ägypten, am Sinai ein Tag, jetzt ist die Grenze zu nach den Terrorangriffen auf die Kopten in Ägypten, zu Syrien, ich war 3 Jahre beruflich im Nahen Osten, arabischen Ländern, viele Freunde kennengelernt, bin etwas enttäuscht, mittelmäßig enttäuscht über die Medien in Deutschland, über die einseitige Berichterstattung Assad als Kriegsverbrecher hinzustellen. Fakt ist, trotz meiner vielen islamischen Freunde, die friedfertig und ganz toll sind, gibt es eine Riesengefahr des extremistischen Islamismus im Nahen Osten und mittlerweile auch in Europa. Das heißt, wir müssen hier auch Sicherheitsseminare und für die Bevölkerung, Verhaltensweisen für Kinder, Schulkinder, und es muss alles noch kommen.
Herr Schudaska, ich würde eins gerne richtig stellen. Die Medienschelte, wie die Medien Ihrer Meinung nach Assad dastehen, das würde ich gerne einklammern. Aber die Frage, die Sie stellen, und sie geht ja in den Nahen Osten, welche Rolle geben Sie da dem Sicherheitsrat, wenn Sie zum Beispiel an Israel denken und an die Siedlungspolitik?
Die Siedlungspolitik, muss ich Ihnen sagen, können wir nur verstehen anhand der Bibel. Sonst können wir gleich aufhören. Und die Fakten sind geschaffen. Ich habe mit Palästinensern zusammengearbeitet, Ingenieure, die leider niemals, die wollten gar nicht an die politische Macht. Wenn die an die politische Macht gekommen wären, hätten wir keine Hamas im Gaza und hätten kein, das wäre eine tolle Sache. Wir könnten mit denen ganz toll, es werden ganz andere Sachen gefunden. Es gäbe vielleicht schon 2 Staaten sogar. Aber jetzt haben die Palästinenser ihre Gelegenheiten verpasst. Die Israelis schaffen Fakten anhand der Bibel. Und wenn Gott Ihnen das Land verheißen hat, dann werde ich als kleiner Ingenieur mich nicht da einmischen in Gottes Pläne.
Herr Czudaska, Sie sind mir nicht böse, wenn wir die Bibel und den lieben Gott mal kurz außen vor lassen. Denn die Frage ist ja, wenn es eine Resolution gibt oder einen Resolutionsentwurf gegen die USA in Sachen Israels Siedlungspolitik, dann ist die doch nicht so durchsetzbar, solange die USA, was sie ja jetzt gemacht haben, sich enthalten haben. Das heißt, da setzt sich einer aus den fünfständigen Mitgliedern vor Israel und damit kann Israel nichts passieren. Das würde ich gerne Herrn Broska fragen. Das heißt doch, hier kann sich nichts bewegen. Es sei denn, die USA enthält sich, was sie gemacht haben, mit großen Reaktionen.
In der Tat, auch die USA haben eben relativ häufig schon ein Veto eingelegt, in der Regel fast ausnahmslos, wenn es um Israel ging. Ausnahme war jetzt zweimal, einmal unmittelbar nach dem Krieg 1967 und jetzt vor kurzem zum Ende der Regierung Obama. Und insofern ist eben der Sicherheitsrat auch, was den Israel-Palästina-Konflikt angeht, schon seit Jahrzehnten gelebt und kann nichts machen.
Herr Kiesewetter, wir reden natürlich einerseits über den Krieg in Syrien und wir reden andererseits über den Krieg gegen den Terrorismus. Sehen Sie eine Gefahr, dass das miteinander vermengt wird?
Es ist ja vermengt. Der Terrorismus im Nahen und Mittleren Osten ist ja sehr vielfältig. Das eine ist der Terror gegen Israel von Hamas, Hisbollah, Fatah. Das ist eingefroren, weitestgehend eingefroren. Dann haben wir den Fehler, den die USA im Jahr 2003 gemacht haben, den Angriff gegen den Irak auf einer falschen völkerrechtlichen Grundlage und danach den Irak verlassen, ohne für einen politischen Wiederaufbau zu sorgen. Und das hat ja geradezu etwa 200.000 Staatsbeamte, die Sunniten waren, in die Hände, ich sag mal, extremistischer Islamisten getrieben, und das ermöglichte ja auch erst den Aufbau des IS. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen. Das sind auch Ursache und Wirkung.
Da knüpft jetzt meine Frage an. Inwieweit gilt eigentlich das Völkerrecht und inwieweit ist der UN-Sicherheitsrat zuständig, wenn es um einen, in Anführungsstrichen, Krieg gegen den Terrorismus geht? Denn das Völkerrecht und der UN-Sicherheitsrat beschäftigen sich doch nur mit Ländern und Nationen, Herr Broska. Ist das anwendbar auf einen Krieg gegen den Terrorismus?
Also es gibt natürlich auch völkerrechtliche Vorschriften, die in diesem Falle greifen. Aber es ist eben nicht so, dass man jetzt unmittelbar von einem Krieg gegen den Terrorismus sprechen kann, weil eben eigentlich völkerrechtlich nur der Krieg zwischen Staaten zählt und innerstaatliche Kriege gibt es zwar auch als bewaffnete Auseinandersetzung, die aber rechtlich eigentlich, was den Sicherheitsrat angeht, schwieriger zu handhaben sind. Und der Krieg gegen den Terrorismus, so wie die Amerikaner ihn nach dem 11. September 2001 definiert haben, ist eben nur über den Umweg von den Amerikanern zu rechtfertigen gewesen, dass sie gesagt haben, das war ein Angriff auf uns von einer ausländischen militärischen Macht und haben Al-Qaida zu einer eben militärischen Organisation erklärt, die aus dem Ausland, aus Afghanistan, Amerika angegriffen hat, und haben dann im Umkehrschluss gesagt, was natürlich logisch so ein bisschen ein Bruch ist, wenn diese Organisation sich dann nicht nur in Afghanistan aufhält, sondern irgendwo sonst in der Welt, dann dürfen wir sie doch da angreifen. Das ist eben was die meisten Völkerrechtler nicht für rechtmäßig erachten.
Das heißt, wenn man das überträgt auf Syrien, dürfte man den IS auf syrischem Gelände nicht angreifen?
Also insofern kann man das schon machen, wenn man eben argumentiert, dass die irakische Regierung zum Beispiel die Amerikaner oder auch uns zur Hilfe gerufen hat. Das hat Herr Kiesewetter ja vorhin zu Recht gesagt, ist natürlich auch ein Fall, wo Gewaltanwendung gerechtfertigt ist, wenn ein Staat um Hilfe bittet und eben die Angriffe auf den Irak auch aus Syrien geführt werden. Dass es also eine Verbindung gibt des Kämpfens im Irak mit dem Kämpfen in Syrien und deswegen auch Angriffe auf Ziele in Syrien gerechtfertigt sind. Interessanterweise hat ja auch weder die syrische Regierung noch sonst irgendjemand versucht, dies zu stoppen. Also man könnte ja sich vorstellen können, dass die Syrer sagen, wir bringen eine Resolution ein, möglicherweise auch über unsere Verbündeten im Sicherheitsrat, die das verurteilt. Aber selbst das hat die syrische Regierung nicht gemacht. Das heißt, sie hat dem zwar nicht zugestimmt, aber sie hat jetzt auch nicht versucht, dies zu stoppen.
Matthias Linse aus Hannover. Guten Abend, Herr Linse.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Zu Herrn Trump möchte ich nur anmerken, gibt es durchaus historische Parallelen. Wenn Sie mal in die Ära Reagan zurückgehen, Als der Anschlag über Lockerbie war, was war die Antwort? Reagan hat Tripolis bombardieren lassen, ohne die UNO zu fragen oder den Sicherheitsrat. Mhm. Ist das ja auch nicht abgewatscht worden. Gut, es gab ein paar Stimmen, die haben dann gesagt, nur mal langsam mit den jungen Pferden, aber im Endeffekt hat Reagan das auch nicht interessiert. Und nochmal Reagan, ich weiß nicht mehr die Jahreszahl, Anfang der 80er war das, glaube ich, hatte in Grenada, Insel in Westindien, die Regierung gewechselt. Das hat Reagan auch nicht gepasst. Und da hat er schlicht und ergreifend irgendwo auf in die 1820er zurückgegriffen, die Monroe-Doktrin angewandt, alles, was südlich von uns ist, ist unser Hinterhof und ist in Grenada einmarschiert. Mhm.
Herr Linzer, was schließen Sie daraus, wenn Sie jetzt Reagan als historisch anführen und mit Trump in Beziehung setzen? Was ist Ihr Schluss daraus?
Es bringt nichts, die Amerikaner für irgendetwas zur Verantwortung zu ziehen. Wenn sie nicht explizit wie in Vietnam Kriegsverbrechen begehen, die sie dann selber ahnten, bringt das überhaupt nicht.
Mhm. Was heißt, bringt nichts, wird es nicht getan oder hat es keinen Sinn in Ihren Augen?
Es wird nichts getan, ja. Und es bringt auch nichts. Es bringt auch nichts in meinen Augen. Mhm. Das ist nicht wie mit den Israel-Resolutionen. 650 bis 670.
Ja. Sie sind gut informiert, Herr Linzer. Ich würde gerne mal Herrn Kiesewetter fragen, vom Obmann als Obmann der Außenpolitik der CDU-CSU, wenn Sie das hören, was Herr Linzer sagt, es macht gar keinen Sinn, die amerikanische Regierung in irgendeinem Sinn zu ermahnen oder ihnen etwas vorzuhalten. Teilen Sie das?
Nein, das teile ich nicht. Die letzten Wochen zeigen ja eine gewisse Wirkung, Besuche von Merkel, May und anderen in den USA. Der einseitige Protektionismus, den die Amerikaner unter Trump verfolgen, scheint ja schon aufgeweicht zu werden. Und es muss jetzt geradezu diplomatische Offensiven von Seiten der Europäischen Union und europäischer Staaten geben, dass die Amerikaner dazu angehalten werden, gemeinsam mit Europa sich abzustimmen, wenn sie etwas tun. Denn sonst wird Amerika in einen Isolationismus laufen, der den Amerikanern in der Vergangenheit nie gut getan hat. Also für mich ist der entscheidende Punkt, dass wir Europäer vernehmlicher werden müssen. Ich habe das auch schon eingangs gesagt, denn wenn wir weltweit mit dieser Gleichzeitigkeit von Krisen umgehen wollen, sind Staaten, die relativ stabil sind, aber politisch jetzt keinen militärischen Einfluss nehmen, immer gerne Ziel von Migration oder auch Ziel von großen Bevölkerungsbewegungen. Das Entscheidende ist doch, dass wir unsere Interessen deutlich machen und dass wir die Amerikaner, wer will es denn sonst machen, die Vereinten Nationen tun es nicht, dass wir die Amerikaner an die regelbasierte Ordnung erinnern und die Amerikaner ermahnen, gemeinsam mit uns für den Weltfrieden zu sorgen, aber eben nicht so.
Wenn wir uns erinnern, was der amerikanische Präsident über die EU gesagt hat und Sie hoffen, dass der amerikanische Präsident auf die Europäische Union hört, Herr Kiesewetter, was macht Sie so optimistisch, dass Trump darauf hört und ihn überhaupt berührt?
Es geht nicht um Optimismus. Es geht darum, dass wir die größte Macht aus dem Westen, die USA, daran erinnern, dass das westliche System auf regelbasierter Ordnung nach dem Westfälischen Frieden beruht und dass wir alles tun müssen, dass die Glaubwürdigkeit des Westens, nämlich auch als Lebensalternative zu einigen asiatischen Modellen, aber auch zu dem, was wir im Nahen Mittleren Osten erleben, dass es Bestand hat. Und das wird Europa nicht alleine gelingen, sondern das muss Europa mit den Vereinigten Staaten machen. Und die große demokratische Tradition der Vereinigten Staaten, es gilt ja auch zu unterstreichen, die müssen wir vielleicht mal wieder stärken und von europäischer Seite aus klar machen, nur wenn USA und die EU gemeinsam agieren, haben wir überhaupt noch Einfluss auf das, was in Afrika geschieht und auf das, was Russland mit Iran im Nahen und Mittleren Osten veranstaltet. Also hier geht es darum, Interessen und Werte zu verknüpfen. Und mir geht es in der letzten Zeit zu sehr um die Durchsetzung amerikanischer Interessen und weniger um die sogenannten Werte des Westens wie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit.
Das ist auch das, was die Kanzlerin gesagt hat. Es geht hier um die Werte. Wir haben
aber das ist kein Optimismus, sondern ich mahne das auch ganz stark an. Das ist im Bruch, das ist im Kippen. Und deshalb müssen wir das auch sehr stark anmahnen und verdeutlichen.
Wir schauen mal nach New York. Da ist jetzt Nachmittag und in New York tagt der Sicherheitsrat und er hat abgestimmt über eine Resolution. Kai Clement, wie ist diese Abstimmung ausgegangen?
Ja, sie ist erwartungsgemäß ausgegangen. Russland hat dagegen gestimmt. Wir können uns ja mal kurz anhören, wie Nikki Haley, das ist die Vertreterin von Donald Trump im Sicherheitsrat, das Ergebnis zusammenfasst.
The result of the vote is as follows. 10 votes in favor, 2 votes against, 3 abstentions.
Also 10 Ja-Stimmen, 2 dagegen, das waren Russland und Bolivien, und 3 Enthaltungen, das sind China, Äthiopien und Kasachstan gewesen. Unter den beiden Nein-Stimmen ist mit Russland, wie ich es anfangs gesagt hatte, eine Vetomacht. Das bedeutet, die Resolution ist zu Fall gebracht. Der russische Vertreter Safronkov im Sicherheitsrat hatte schon vor der Abstimmung gesagt, dass er diese Resolution, die Abstimmung darüber zum jetzigen Zeitpunkt für falsch halte. Denn der russische Außenminister Lavrov habe seinem amerikanischen Amtskollegen doch vorgeschlagen, einen gemeinsamen Vorschlag bei der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen einzubringen. Nämlich, jetzt halte man sich fest, eine unabhängige internationale Untersuchung der Vorfälle von Khan Sheikhoun einzusetzen. Und das ist das Absurde in diesem Moment, denn genau das fordert ja die Resolution. Es gibt ja diese Gruppen, die das bereits untersuchen. Ich hatte es eingangs angesprochen. Die Resolution bräuchte es eigentlich gar nicht. Das ist deren Aufgabe, es zu untersuchen. Die Resolution sollte ihnen den Rücken stärken und ihnen vor allen Dingen Zugang zu kritischen Orten gewähren. Denn das scheint ein massives Problem in Syrien zu sein. Das aber ist alles erst einmal vom Tisch. Morgen richten sich die Blicke dann auf die OPCW, auf die Organisation zum Verbot von Chemiewaffen in Den Haag, wie es dort weitergeht.
Herr Boska, Sie schütteln gerade den Kopf. Wie kann das sein, dass in Moskau anders gedacht wird, im russischen Köpfen als in New York?
Naja, es geht hier, glaube ich, viel um Medienaufmerksamkeit, um Gesichtswahrung, auch vielleicht um ein gewisses Macho-Gehabe, das im Grunde genommen substanziell ja eine fast Identität ist zwischen dem, was in dieser Resolution gefordert war und dem, was angeblich zumindest die russische Seite auch will, aber man trotzdem dann diese Resolution zu Fall bringt. Also das ist eben, glaube ich, dann rational kaum noch nachvollziehbar, sondern hat viel damit zu tun, dass eben die Russen nicht den Amerikanern den Triumph gönnen wollten, dass jetzt ihre Politik, ihre militärische Maßnahme dazu geführt hat, dass man da jetzt einen Sicherheitsratsbeschluss so fasst, wie die Amerikaner das wollen. Substanziell können die Russen ja auch gar nicht anders argumentieren, weil sie ja sagen, wir wissen, dass es die Rebellen waren, und wenn da jemand objektiv untersuchen würde, würde er das rausfinden. Also können sie eigentlich gar nicht gegen eine Untersuchung argumentieren.
Herr Kiesewetter, ist das aber nicht symptomatisch, dass der Sicherheitsrat die Schaubühne ist, wo man seine Macht demonstriert, aber die eigentliche Politik findet dann doch in diesem Fall in Moskau statt?
Das haben wir ja vorhin auch schon diskutiert, dass der Weltsicherheitsrat quasi ein Relikt vergangener Zeiten ist, der mit den neuen Herausforderungen, eben auch anderen Terrorgruppen, die nicht staatlich zuzuordnen sind, nicht mehr zurechtkommt. Und die beiden Weltmächte, USA und auch Russland, nehmen sich eben im Sinne ihres Interessendenkens hier eigene Rechte heraus, und die Russen profitieren ja aus der ganzen Situation, denn sie haben erstens ihren Fuß in der Tür im Nahen und Mittleren Osten, zweitens stabilisieren sie Assad und drittens können sie jegliche Bewegung hemmen und dazu auch noch dazu beitragen, dass man nicht für die Flüchtlinge tut. Wir haben noch gar nicht über die humanitären Hilfen gesprochen, dass sie letztlich weiterhin dafür sorgen, dass Flüchtlinge nach Europa drängen, was den Flüchtlingen nicht zu verdenken ist. Aber da hat Russland ganz eindeutig einen ganz starken Machtfaktor in der Hand, den es auch nicht losgeben wird.
Hans-Jörg Kramer aus Rostock hat uns angerufen. 08000 441777 ist die Telefonnummer heute Abend. Guten Abend, Herr Kramer.
Guten Abend, Herr Baumann. Sehr gute Runde. Eingangs kurze Korrektur, also 19.0, wenn wir schon mal bei den Zahlen sind, bei den damaligen Korea-Resolutionen. Jugoslawien hat sich enthalten, Sowjetrussland war damals nicht anwesend wegen der Taiwan-Frage. Das hatte also auch mit der Vollversammlung nichts zu tun. Zweck des Anrufs, gucken wir einfach mal weiter zum Brutto-Mac runter. Dort müssen sich 200 Jahre lang ja die Kongresshäuser, Senat und Repräsentantenhaus ja auch an schwierigen Fragen rumschlagen. Und die Botschafter in New York zeigen es anders herum. Die betreten den Saal und wundern sich über die Kräftekonstellation. Das ist natürlich völlig falsch. Sowas muss man irgendwo im Vorfeld besprechen. Anscheinend ist das nicht möglich. Und ich denke einfach mal, und das ist dann die Frage auch an die Runde, wie Sie einfach die Machtrolle des neuen Generalsekretärs einschätzen, beziehungsweise dann auch der restlichen Vollversammlungsmitglieder. Man muss doch irgendwo mal einen Workflow hinkriegen, dass man die Botschafter dazu zwingt, sich irgendwo ehrlicher und konstruktiver im Vorfeld zu einigen. Also was mir so negativ auffällt, dass seit vielen Monaten im Sicherheitsrat sehr viel auf Krawall gebürstet ist.
Sie haben eine entscheidende Frage angesprochen, Herr Kramer, nämlich was ist eigentlich mit dem Generalsekretär? Welche Macht hat der Herr Broska?
Naja, es gibt ja die zwei Bestandteile des Titels, den General und den Sekretär. Und es ist sehr unterschiedlich gewesen in der Geschichte, ob sich Generalsekretäre eher als wirklich Sekretäre der großen Mächte verstanden haben, wie ich sagen würde, Herr Ban Ki-moon das überwiegend gemacht hat, oder sehr stark versucht haben, selber aktiv zu werden. Der erste Generalsekretär, der das gemacht hat, war der Schwede Dag Hammarskjöld in den 50er Jahren, der einige Freiheiten auch für den Generalsekretär herausgeschlagen hat, die aber dann insbesondere Anfang der 90er Jahre, als die Amerikaner eben weltweit dominant waren, wieder stark eingeschränkt worden sind. Damals Boutros Ghali, der versucht hat, so ein bisschen wie Dag Hammarskjöld zu agieren, der ist dann sehr zurechtgestutzt worden. Und auch Kofi Annan ist ja wiederholt von den Amerikanern angegriffen worden und hat sich sehr zurückgenommen. Also insofern, man muss es abwarten, ob jetzt der jetzige Generalsekretär die Situation für sich ausnutzen kann oder ob er doch wieder doch sehr stark auf die Rolle des Sekretärs zurückgedrängt wird.
Inwieweit ist er abhängig von den USA, die ja gesagt haben, wir wollen die Finanzierung der UNO beschränken?
Das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, denn die USA sind der größte Zahler und sie sind ja häufig und lange über wie lange Zeiten im Rückstand gewesen und das lähmt natürlich auch den Apparat in New York.
Da müsste man eigentlich dafür sorgen, dass die Finanzierung dieses Apparats nationenunabhängig wäre. Dann wäre dieser Apparat, wie Sie es nennen, auch unabhängig, oder?
In der Tat hat es immer wieder Vorschläge gegeben, eine Finanzierung hinzubekommen, die eben nicht davon abhängig ist, dass jetzt Staaten, die häufig dann auch wiederum von ihren Parlamenten abhängig sind, das war ja in den USA lange Zeit nicht die Regierung, sondern das Parlament, was nicht die UNO-Beiträge voll bezahlen wollte. Aber es gibt eben keine globalen Steuern. Es ist mal die Idee gewesen, man könnte doch zum Beispiel den Flugverkehr besteuern oder es gibt auch die Idee, man könnte den Waffenhandel besteuern und das Geld dann direkt der UNO zuzuführen, aber das ist bisher alles Utopie geblieben.
Herr Stanger aus Hannover, ich grüße Sie, guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich wollte mal kundtun, dass ich mich ein bisschen wundere darüber, dass ich generell immer noch gewundert wird, dass die Vereinigten Staaten es nicht wirklich ans Völkerrecht halten, wenn es geopolitischen, strategischen Interessen dient. Ich denke, das ist ja eigentlich eher die Regel, dass sich da nicht dran gehalten wird als die Ausnahme. Das bezieht sich jetzt ja auch nicht nur auf Herrn Trump, sondern auch auf alle Präsidenten im Prinzip davor seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
Das heißt, Sie geben dem UN-Sicherheitsrat eigentlich gar keine Chance und räumen ihm keine Macht ein?
Leider. Also der Sicherheitsrat war ja eine wunderbare Idee, würde ja aber tatsächlich darauf beruhen, dass sich alle Teilnehmer auch an das halten, was da einmal vereinbart worden ist. Und war ja auch nach den NS-Kriegsverbrecher-Prozessen die Rede davon, von dem Chefankläger, dass, was auch immer da jetzt vereinbart wird, dass sich wirklich alle daran zu halten haben, die USA eingeschlossen. Das ist nur leider nicht passiert. Und Noam Chomsky hat das mal kommentiert damit, dass im Prinzip alle US-Präsidenten seit Ende des Zweiten Weltkrieges im Prinzip hätten in Den Haag landen können, wenn sie das denn anerkennen würden überhaupt, ja.
Herr Kiesewetter, die Frage, die sich nach unserer Diskussion jetzt stellt, ist doch, kann ein UN-Sicherheitsrat eigentlich das Sterben beenden?
Ich denke, dass das der UN-Sicherheitsrat nicht alleine kann. Es bedarf in diesem Sinne einer Koalition, ich will den Begriff jetzt nicht überstrapazieren, der Willigen, die bereit sind, dafür einzutreten.
Wer wäre das konkret?
Auf niedrigerer Ebene gibt es ja solche Beispiele. Schauen Sie mal das Nuklearabkommen mit dem Iran an. Das ist ja auch UN-geführt gewesen. Oder schauen wir die Verhandlungen in Genf zu Syrien an. Dort gibt es ein fertig ausgehandeltes Abkommen, wenn der Waffenstillstand da ist, wie der Wiederaufbau bzw. wie der politische Prozess in Syrien wieder in Gang kommen soll mit freien Wahlen, 18 Monate nach Waffenstillstand. Also es gibt schon kleinere Lichtzeichen. Wenn es gehen soll, ich sehe die Europäische Union in einer sehr, sehr starken Rolle hier, weil die Europäische Union sehr stark auch auf die Afrikanische Union, die Arabische Liga und so weiter.
Seien Sie mir nicht böse, ich habe das verstanden mit der Europäischen Union. Ich würde gerne bei der Frage bleiben, inwieweit kann der Sicherheitsrat...
Ja, das ist meine Antwort auf Ihre Frage. Ist doch klar, Sie haben gefragt, wie. Und ich sehe hier die Europäische Union
inwieweit kann er das Sterben verhindern, das Sterben der Menschen verhindern, der Sicherheitsrat und das Völkerrecht?
Überhaupt nicht.
Wofür haben wir das dann?
Das Völkerrecht bzw. der... UNO-Sicherheitsrat ist dazu da, soweit es geht, Völkerrecht durchzusetzen und auch herauszustellen, wo es gebrochen wird. Und die Veto-Staaten disqualifizieren sich ja selber, wenn sie ein Veto einlegen. Mhm. Ja, das muss man ja auch deutlich stellen. Das heißt, in der Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit hat das ja auch eine besondere Wirkung. Nur zählt eben, wie das eben auch der Herr Stange aus Hannover gesagt hat, und vorher auch der Herr Kramer, die Machteinflüsse der Weltmächte, die sich ja nur mit Mühe und Not nach dem Zweiten Weltkrieg unter den Schirm der dann neu geschaffenen Vereinten Nationen haben zwängen lassen, werden sich nie einbinden lassen in ein Regelwerk, wenn sie ihre Interessen verletzt sehen. Deswegen halte ich auch sehr viel davon, dass wir nicht weiterhin die Weltgemeinschaft zerfasern lassen, sondern dass wir auf Unterorganisationen der Vereinten Nationen setzen müssen, wie beispielsweise Afrikanische Union, die die EU sehr stark stärkt, Addis Abeba, La Valletta-Gipfel und auch die Europäische Union, dass es eben Zonen auf der Welt gibt, wo es eben noch regelbasiert zugeht. Ich glaube, das wäre ein Ausweg, eine Aushilfe, aber natürlich nicht die Lösung, die wir uns alle wünschen.
Herr Boska, wie würden Sie die Frage beantworten? Kann ein Sicherheitsrat, kann das Völkerrecht das Sterben beenden?
Nein, nicht beenden, aber er kann natürlich... Beschlüsse fassen, die es möglich machen, dass andere das tun. Wenn wir etwa denken an die Rolle von UN-Blauhelm, etwa momentan in der Zentralafrikanischen Republik, leider nicht im Nachbarland Südsudan, dann ist es ja schon so, der Sicherheitsrat kann mandatieren, dass Soldaten in ein Land gehen, auch gegen den Willen der Regierung dieses Landes, und dort dann diese Truppen zumindest versuchen, das Blutvergießen zu beenden. Aber der Sicherheitsrat ist eben kein eigenständiges Instrument, was Gewalt anwenden kann. Das war zwar in der UN-Charta mal so vorgesehen, dass der UN-Sicherheitsrat selber mehr oder weniger Truppen hat. Das ist aber nie so gekommen. Das wollten die großen Mächte nicht. Aber der Sicherheitsrat kann eben beschließen, aber dazu muss er natürlich, zumindest darf keiner ein Veto einlegen, Truppen irgendwo hinzuschicken.
Wilhelm Friesen aus Elmshorn. Guten Abend, Herr Friesen.
Schönen guten Abend. Schöne Grüße in die Runde.
Danke.
Ja, ich wollte ein paar Fragen stellen. Wer hat den Nahen Osten in solchen Kriegszustände gebracht?
Herr Friesen, das ist ein großes Thema. Darüber könnten wir eine gesonderte Redezeit machen. Finden Sie irgendwie den Bogen zu unserem Thema Nahe Osten und Sicherheitsrat? Kriegen Sie eine Kurve?
Werde ich versuchen. Jedenfalls, diese Länder sind zerbombt, zerschlagen. Und dadurch haben wir die Situation, was wir heute haben. Und jetzt rechnen Sie mal zusammen, welchen finanziellen Schaden dadurch, dass diese Länder zerbombt, zerschlagen sind, Russland hinnehmen musste. In Russland ist jetzt da reingekommen, um da zu bleiben. Und wenn Sie das heute nicht verstehen und begreifen wollen, ich hätte mich gewünscht, dass die Chinesen diese Rolle spielen würden. Aber insofern, dass die Chinesen militärisch noch nicht in der Lage sind, ist das eben Russland.
Herr Friesen, um die konkrete Frage Ihnen zu stellen, welche Chance oder welche Möglichkeit, welche Macht geben Sie dem UN-Sicherheitsrat, um diese Situation, die Sie beschrieben haben, zu lösen?
Zu lösen von unseren geopolitischen, als Weltpolizist, wenn Sie von diesem Standard wegkommen werden, dann ist eine Chance zu diesem Frieden und Frieden in den anderen Teilen der Welt.
Das Wort Weltpolizist, Herr Friesen, wir hatten im Laufe der Sendung gehört, dass es den Politikern auch darauf ankommt, wie kommt das an, was sie entscheiden und wie kommt das an, was sie tun? Herr Kiesewetter, wenn Sie mal die Taten von Donald Trump, der noch keine 100 Tage im Amt ist, anschauen, hat er Ambitionen, wieder Weltpolizist zu sein, was er ursprünglich nicht wollte, aber der Mann ist ja flexibel. Will er wieder Weltpolizist werden?
Also ich will nicht über seine Flexibilitäten mutmaßen.
Er hat darüber selbst gesprochen.
Ja, aber ich sage mal, das ist mir zu erratisch. Und die Vereinigten Staaten von Amerika, glaube ich, leiden auch darunter in ihrer weltweiten Reputation über die Art und Weise, wie flexibel, wie sie es nennen, Trump sich geriert. Entscheidend ist, dass USA und Russland ins Gespräch kommen. Und da war die Reise von Tillerson sicherlich hilfreich. Und wir können nur hoffen, dass es wieder das rote Telefon gibt und dass auch der NATO-Russland-Rat wieder belebt wird, auch auf höherer Ebene, auf praktischer Ebene existiert er, dass man sich regelmäßig trifft und austauscht und dass alles getan wird, dass mit Blick auf den Nahen und Mittleren Osten, wir haben noch nicht drüber gesprochen, dass menschliche Leid ein Ende hat, dass es also humanitäre Schutzkorridore gibt, beziehungsweise humanitäre Schutzzonen eingerichtet werden, um das dem Sterben ein Ende zu bereiten oder um sichere Häfen für Flüchtlinge zu schaffen. Mhm. Das ist doch das eigentliche Ziel, das wir erreichen müssen. Und wenn der Preis dafür ist, dass Assad länger im Amt bleibt, aber dafür Schutzzonen geschaffen werden, ich denke, das ist auszuhandeln, das muss ausgehandelt werden, auch wenn Assad eher ein Mann des Übergangs ist, der seine Bevölkerung drangsaliert hat. Aber wir müssen jetzt um die Opfer denken, über die Opfer sprechen. Es geht um Millionen von Menschen. 11 Millionen Syrer leben nicht mehr dort, wo sie einst geboren wurden. Und davon haben 7 Millionen ihr Land verlassen. Also hier geht es darum, wirklich etwas für die Menschen zu tun. Und die Vereinten Nationen sind ja aus einem humanitären Gedanken heraus gegründet worden. Und wenn Sie sich auf diese Wurzeln rückbesinnen, dass zumindest humanitäre Schutzzonen keinem Veto unterliegen, dann wäre das eine hervorragende Lösung.
Uns hat geschrieben per Mail Margret Bonin aus Neumünster. Sie schreibt, auf die Vereinten Nationen würde noch gehört, wenn sie als Streitschlichter auftreten. Herr Broska, sind die Vereinten Nationen Streitschlichter? Können Sie
ja, in vielen Fällen ist es so, wobei das dann nicht die Rolle des Sicherheitsrats ist. Denn der Sicherheitsrat ist, wie wir es vorhin auch schon mehrfach besprochen haben, ja ein sehr öffentliches Forum. Mhm. Und dort findet auch viel Schaukampf statt. Und da ist es eben so, dass häufig gestritten und nicht geschlichtet wird. Aber es gibt die Aufgabe anderer UN-Organisationen beziehungsweise dann auch des Generalsekretärs zur Streitschlichtung. Wir haben kurz angesprochen, dass ja auch im Syrien-Konflikt Staffan de Mistura, ein Diplomat aus Schweden, ja seit Jahren versucht, Verhandlungen in Gang zu bringen, mit nicht so besonders großem Erfolg, aber immerhin unter dem Dach der VN. Es gibt viele Verhandlungsprozesse. Zypern ist im Moment der vielleicht erfolgversprechendste, wo die VN eine große Bedeutung haben in der Streitschlichtung. Aber es ist eben nicht der Sicherheitsrat, sondern es sind dann eben eher Generalsekretär, Sondergesandte oder auch einzelne Einheiten der Vereinten Nationen, die das betreiben.
Herr Kiesewetter, was sagen Sie eigentlich Wählerinnen und Wähler, die auf Sie zukommen und sagen, wir sind doch eigentlich als Deutsche, haben wir doch historisch einiges erfahren und ist das historisch in Ihren Augen zu laienhaft? Die Deutschen wurden vom Nationalsozialismus von Hitler militärisch befreit. Ich formuliere das mal so. Warum sollte man das in Syrien nicht ähnlich machen?
Ja, welches Land ist bereit, dies zu tun? Und wer legt
die erste Frage ist erstmal nicht, ob welches Land bereit ist, sondern ob Sie das als Möglichkeit sehen aufgrund einer historischen Erfahrung.
Ja, das war ja auch unsere Begründung seinerzeit 1999, dass die Bundesrepublik Deutschland im Kosovo-Krieg eingegriffen hat. Das war ja genau das Argument des damaligen Außenministers Fischer. Und das war völlig zu Recht. Und Sie sehen ja auch, wie er abgestraft wurde bis hin zum geplatzten Trommelfell. Also das halte ich für sehr richtig. Nur der Punkt ist ja, das kann man fordern. Als Politiker muss ich aber auch schauen, was ist denn praktikabel durchsetzbar. Und es ist kein europäischer Staat bereit, dort zu intervenieren. Und zweitens ist auch kein anderes Land dort bereit, eine Konfrontation in Kauf zu nehmen, weil es zu einer Konfrontation der Weltmächte führen
würde. Aber Sie wären grundsätzlich dafür, wenn Sie mal all diese Hindernisse beiseite räumen, wären Sie dafür?
Wenn der Weltsicherheitsrat es sanktionieren würde, dann hätten wir eine klare rechtliche Grundlage, die wäre in Ordnung. Mhm. Nur es kann nicht immer eine Politik der Ausnahmen geben, wo man sagt, so und jetzt müssen wir hier und dort und jenes. Was arg helfen würde, ist das Thema Responsibility to Protect aus dem Weltsicherheitsrat zu nehmen und diese Schutzverantwortung in einem Rahmen einer Zweidrittelmehrheit der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu bringen. Aber Sie haben es ja selber angesprochen, Selbstlähmung durch die Unterstützer oder Klientel bestimmter Staaten. Mhm. Wenn wir nicht zu einer grundlegenden Reform kommen, werden wir Unterorganisationen haben. So haben wir das ja auch seinerzeit Chirac und den Einsatz europäischer Staaten in Syrien gegen IS beschlossen, dass Unterorganisationen sich verselbstständigen. Wenn das im Sinne der Europäischen Union ist, kann das ja sein. Aber was machen wir denn, wenn eine arabische Liga oder wenn eine Shanghai-Kooperationsorganisation sagt, okay, die Vereinten Nationen funktionieren nicht, wir verselbstständigen uns, wir beschließen jetzt, wir legen das Mandat so und so aus und führen dann solche Einsätze. Dann haben wir wieder einen Regelwildwuchs.
Aber das passiert doch. Das
ist ja das entscheidende Dilemma.
Herr Boska, genau das passiert doch aber, dass man das...
Das passiert durchaus, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, wo die Afrikanische Union oder vorher auch die Organisation der westafrikanischen Staaten durchaus auch ohne UN-Beschluss das gemacht hat und sich das auch vorbehält, jetzt in der UN-Charta, AU-Charta steht das. Das ist eigentlich gegen das, was in der UN-Charta drin steht, wo die regionalen Organisationen klar unter den Sicherheitsrat untergeordnet sind, aber eben in der Tat, es führt die Lähmung, die häufig bei der UN ist, dazu, dass dann eben Regionalorganisationen sagen, dann machen wir das selber. Ich wollte nur einen Satz sagen zu dem, was Herr Kiesewetter gesagt hat. Ich stimme ja mit vielen überein, aber in dem Punkt stimme ich nicht mit ihm überein. Denn ich denke, nicht zuletzt das Beispiel Libyen hat ja gezeigt, dass externe Interventionen häufig die gegenteiligen Folgen von denen haben, was man intendiert. Und ich fürchte, dass auch eine Intervention in Syrien, selbst wenn sie, sagen wir mal so, große Unterstützung hätte, die Situation so lange nicht verbessert, solange es eben im Land selber noch nicht den Friedenswillen gibt und es von außen auch immer wieder andere Staaten gibt, die den Konflikt dort anheizen. Also ich bin da sehr skeptisch, dass man von außen wirklich diesen Konflikt beenden könnte durch eine Intervention.
Humanitäre Schutzzonen, wäre das das Stichwort?
Nee, humanitäre Schutzzonen, da bin ich durchaus auch der Meinung, dass man die in insbesondere grenznahen Gebieten, die Türken haben das ja de facto schon gemacht, ja, dass man die einrichten könnte.
Das Stichwort Weltpolizist ist gefallen. Inwieweit, Herr Kiesewetter, denken Sie oder befürchten Sie oder vermuten Sie, dass Donald Trump jemand ist, der diese Rolle als Person gerne hätte?
Ja, ich befürchte, dass das so ist. Das ist meine persönliche Einschätzung. Alle Anzeichen, die wir ja bisher erleben, dieses Getwittere, dann dieses kurzfristige Hin- und Her-Balancieren, das schnelle Ändern einer Meinung, zeigt er auf der einen Seite einen sehr erratischen Charakter. Und auf der anderen Seite aber sehen wir auch, wie in den USA selber die Checks and Balances wirken. Ich glaube nicht, dass die USA ein Interesse haben, also auch nicht das oberste Gericht, auch nicht der Senat und der Kongress, dass die USA Weltpolizist als singulärer Akteur spielen. Donald Trump könnte das wollen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika, also US-Senat und Kongress, diese Rolle wieder einnehmen wollen. Es geht doch darum, dass wir das auf eine sagen wir, auslagern müssen auf die Vereinten Nationen oder auf Unterorganisationen, denn sonst haben wir wieder eine Schieflage und das werden China und Russland nie akzeptieren.
Gut, meine Frage an Sie, Sie sind ja ein feuriger Europa-Befürworter und Europa soll mächtiger, größer, stärker werden. Welche Möglichkeit hat ein Europa, einen Weltpolizisten zurückzupfeifen?
Europa hat dann die Möglichkeit, einen, der sich dahin gerieren will, indem es ihn erinnert an die Lastenteilung, die erforderlich ist zwischen USA und Europa. Zweitens, die Handelsbeziehungen, die wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Auch dort haben wir sehr gute Möglichkeiten, den Amerikanern zu zeigen, dass in Kooperation Chancen liegen und nicht in Separierung oder in Protektionismus. Mhm. Also ich glaube, durch klare Verhandlungen und durch das Aufzeigen, welchen Mehrwert die Amerikaner haben, wenn sie kooperieren, statt eigen eigenverantwortlich zu handeln, diesen Mehrwert aufzuzeigen. Diese Chance hat Europa und das müssen wir deutlich machen, auch mit Brüssel, also nicht nur die einzelnen Staaten, sondern auch Mogherini.
Herr Boska, wir haben heute Abend in dieser Sendung über den Sicherheitsrat geredet, über das Völkerrecht. Da sind nun zwei Personen im Weltgeschehen, Donald Trump und Putin. Inwieweit hängt das alles von Personen ab, wenn wir hier über Sicherheitsrat und Völkerrecht reden? Hängt das von Personen ab, ob sowas berücksichtigt wird?
Es hängt auch von Personen ab, nicht nur. Es hängt natürlich auch viel ab von den tatsächlichen Machtmöglichkeiten, die ein Staat hat, auch von dem Selbstverständnis, was ja häufig historisch gewachsen ist, wie ein Staat sich verhalten soll. Aber es hängt eben auch von Personen ab. Wir sehen es ja da deutlich in der US-amerikanischen Politik jetzt im Wandel von Obama zu Trump. Und ich denke mal, wir sehen es auch in dem Verhalten von Herrn Putin, dass eben Macho-Gehabe, dann auch die Ideen, wie man denn im eigenen Land Unterstützung bekommt, doch sehr personenabhängig sind.
Befürchten Sie etwas, wenn Sie von Macho-Gehabe sprechen?
Ja, natürlich. Also ich denke mal, dass sowohl die russische Politik in Syrien als eben jetzt auch, was die USA im Moment jedenfalls zu machen scheinen, wir wissen ja nicht genau wirklich, wie es weitergeht, nicht wirklich die Situation verbessert hat und insofern da auch eben dieses, dass man Macht zeigen will, dann auch den Frieden nicht uns näher bringt.
Herr Boska, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Herr Kiesewetter, dass Sie sich die Zeit genommen heute Abend für diese Sendung, den Themenabend auf NDR Info. Wir haben heute gefragt, hört noch jemand auf die Vereinten Nationen und haben über den Weltsicherheitsrat gesprochen. Und vielen Dank all denen, die angerufen haben und die uns geschrieben haben. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Mach noch ein bisschen Musik. Jetzt sage ich Ihnen, worüber wir morgen reden. Wenn Sie in den letzten Wochen auf Alkohol, auf Schokolade, auf Süßes verzichtet haben, dann waren Sie dabei. Und diese Zeit endet jetzt, die Fastenzeit endet. Und wir fragen morgen, können wir noch verzichten? Ihre Erfahrung ist gefragt der letzten Wochen. Wie schwierig war das? Können wir noch verzichten? Darüber reden wir morgen. Ab 20.30 Uhr können Sie uns anrufen oder sofort im Internet Ihre Erfahrungen mit dem Verzicht schreiben. ndr.de/Redezeit. Also das Ende der Fastenzeit, können wir noch verzichten, worauf auch immer, rufen Sie uns an und wir reden morgen drüber. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann, wie immer einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.